Herzlich willkommen zur 579. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns nach Mailand zurückgezogen, blicken auf die Skala und besprechen für euch den Film Der Unbarmherzige. Mit mir hier, der kleine Mafiosi, da drüben, das ist Robert Krüger.
Ah, sisi.
Und der etwas größere Mafiosi, das ist Christoph Pirner.
Ciao. Und die katholische Ehefrau ist Stefan Giesbert.
Ciao, bello! So, das ist das, was man etwas rauen Start nennt.
Genau, das ist das, was die Hörer jetzt gehört haben, war ja zusammengeschnitten.
Ich weiß noch nicht, wie ich das montiere.
Ach so, naja. Dass wir jetzt schon mit einem totalen technischen Chaos in die Sendung gefallen sind, das weiß jetzt zum Glück noch keiner.
Ich habe schon zwei rote Edit-Marker hier.
Super.
Ja, sehr hübsch. Bevor wir anfangen, ich soll euch noch Grüße von Claudia ausrichten, die ich gestern zufällig getroffen habe, auch an unsere Hörer.
Oh, jetzt schon.
Ich war nämlich hier bei uns in der Nachbarschaft spazieren, das heißt, wir sind etwas in Richtung Stadt runtergelaufen. Und wir waren, das ist jetzt auch bestimmt schon 3 bis 13 Jahre her, haben wir uns mal, Christoph, mit dir und ich weiß nicht welcher Freundin und Claudia und Marc dort getroffen und haben irgendeine Fernsehserie geguckt vor der Sneak. Irgend so was Gehyptes, was ich aber nicht kannte.
Ach ja, wir haben Dings geschaut, Grey's Anatomy, oder?
Kann sein, ja.
Ich glaube, das war nicht irgendeine Freundin, sondern es war die Schwester von Marc, die da noch dabei war.
Ja, nee, aber ich, vielleicht war auch eine Freundin von dir, ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht mehr.
Ja, egal. Deswegen kannte ich das Haus und dann sind wir vorbeigelaufen und so, ach, guck mal, ah, das ist das Haus von den Eltern. Und dann so, ach, das könnte der Marc sein. Naja, aber kannst du jetzt auch nicht so reinstarren. Und die Jenny so, oh, ich glaube, es ist die Claudia. Ach doch, ist die Claudia, die winkt. Und dann kam sie raus und haben ein bisschen geplaudert. Und ja, deswegen schöne Grüße an euch und schöne Grüße an auch unsere Hörer. Und ja, Claudia versucht auch demnächst mal wieder hier in dieser Sendung aufzukreuzen. Vielleicht noch nicht zu unserer allabendlichen Aufnahme, sondern so als, wir denken uns irgendwas aus. Das kriegen wir schon hin. Ja. Das nur kurz vorneweg, bevor ich es nämlich vergesse, hinten raus.
Genau, dann lass uns doch mal zurückkommen zu eurem Film, den ihr beide jetzt besprechen müsst. Und deshalb frage ich...
Der Unbarmherzige.
Worum geht es?
Es geht um einen jungen italienischen Mafiosi, der zur Hochzeit der 'Ndrangheta-Mafia, so in den 80ern, sich so nach oben kämpft mit viel... Einsatz, Herzblut und Zielstrebigkeit, wie man das so macht, so in so Mafia-Kontext oder Gangster-Kontext. Ja, so ein paar persönliche Verwicklungen so mit Ehefrau und Freundin und
Geliebter und
Geliebter und so, ja, wie man das halt so kennt. Und ja, und Verrat und Gewalt und was man so will in so einem Mafia-Film.
Schon irgendwie wie so ein, wie man es wirklich auch aus den amerikanischen Mafia-Filmen kennt, aber auf eine Art dreckiger, europäischer.
Italienischer.
Italienischer. Ja. Und ich fand so ein paar Sachen, diese gerade die Einblendungen und so, wirkten auch ein bisschen so, als versuche man die Zeit nachzumachen, wie man das da in den 90ern vielleicht gemacht hätte, wenn man dort einen ähnlich gearteten Film gemacht hätte.
Also ich fand von der Optik und so von der Atmosphäre, fand ich ihn sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Weil er eben nicht so nach Hollywood sich angefühlt hat. Also ich bin nicht der große Mafia-Film-Fan. Und was mir an den amerikanischen Mafia-Filmen häufig nicht so gut gefällt, ist, dass die sich so nach Hollywood anfühlen, ja, also solche Filme wie Casino zum Beispiel, ja, natürlich sind die gut erzählt und so, keine Frage, und aber die sind irgendwie immer zu poliert, ja, selbst der Pate, ja, ich mag den Paten, also jedenfalls den zweiten, die anderen sind auch nicht so schlecht, aber es ist irgendwie, ist es halt amerikanisch oder amerikanisches Filmen.
Mhm.
Und das ist hier schon, das fühlt sich irgendwie echter an. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich hatte irgendwie immer so das Gefühl. Aber vielleicht will er das auch nur.
Vielleicht will er so wirken, so, ja.
Will er so echt wirken, ja.
So ist das in Wirklichkeit. Ja.
Es wirkt ein bisschen echt. Also, das macht es zum Teil auch, ja, das lässt einen oder lässt mich Dinge verzeihen, die er dann schon auch im Sinne des Filmens, finde ich, falsch macht. Also gegen Ende wird es ziemlich lahm oder es fehlt da irgendwo ein Spannungsbogen. Oder ich habe geschlafen, aber ich glaube nicht.
Die Fallhöhe ist nicht mehr da.
Ja.
Das ist ganz seltsam. Er baut so am Anfang diese Spannung auf mit den drei Leuten, die da reinkommen. Oder ah, ich fange mal von vorne an. Und dann wird es immer spannender. Und dann gibt es so eine komische Delle. Und dann plätschert er raus.
Ja, genau. Ja, gut, aber der Protagonist, der hat eine familiäre Mafia-Vorgeschichte,
mhm.
Und sein Vater war wohl, hat sich halt verscherzt mit denen und deswegen musste er praktisch als Null anfangen und konnte eben nicht auf seine, dass er eben schon was ist, weil sein Vater eben schon in der Familie ist, sondern er gehört halt nicht dazu und muss sich deswegen besonders hart hochkämpfen und macht das auch. Und das wird auch schön dargestellt oder gut dargestellt. Nur, als er dann oben ist, wird es dann irgendwie so, ja, und jetzt? Verhauen halt mal unsere Ehefrau und oder unsere Geliebte oder beide oder.
Ich habe gerade mal in der IMDb mir die Fotos angeguckt und genau das ist das Erste, was mir aufgefallen ist. Von den 22 Fotos sind, glaube ich, 10 halbnackte Frauen, spärlich bekleidete Frauen oder Shots auf Brüste von Frauen.
Ja, das finde ich auch. Das ist sehr, sehr unamerikanisch, also sehr angenehm.
Ja.
Okay.
Fandst du ihn zu brutal?
Nö, gar nicht. Ist halt, ist doch ein Mafia-Film, also.
Kann schon ordentlich auf die Fresse geben, ja.
Ja.
Ja, fand ich auch.
Also ich hatte immer im Hinterkopf diesen Mafia-Film von vor etwa 10 Jahren, Gomorra. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt.
Nee,
nicht.
Der in diesem extrem imposanten Gebäude bei Neapel spielt. Scalia oder so ähnlich heißt es. Scampia? Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Das ist so ein riesiger Betonkomplex, in dem, ich weiß nicht, hunderte Leute wohnen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele sind. Vielleicht sind es auch mehr oder weniger, keine Ahnung. Auf jeden Fall extrem imposant. Und in dem so eine Mafia-Herrschaft eben regiert, also jetzt in Wahrheit, ja.
Mhm.
Und dieser oder Mafia, ich verwechsel da immer, wir haben vorhin schon mal in der Vorbesprechung drüber gesprochen, ich bin da nicht so ganz firm, was diese die Bezeichnung angeht. Da geht's um die Camorra und jetzt in dem ging's um die 'Ndrangheta. Und soweit wir das verstehen, ist es nur eine. Geht es da um die Herkunftsbezeichnung, gell? Also die einen kommen aus Kalabrien, die anderen aus Neapel. Ja, das
sind halt unterschiedliche Organisationen.
Genau.
Der Überbegriff wäre Mafia und die kommen halt alle aus unterschiedlichen Regionen und gibt halt, die eine hat halt den einen Namen, die andere den anderen.
Ja, aber die sind zum Teil auch ganz anders strukturiert. Also die 'Ndrangheta, die ist, die hat eine andere, die hat keine, eine andere Befehlskette, soweit ich weiß. Aber da
ja,
bin ich nicht
genug drin. Ich meine, da gibt es ja nicht irgendwie den Eintrag im Vereinsregister und dann steht genau irgendwo, wie man seine Mafia aufzubauen hat, sondern das macht halt jeder, wie genau, er es gerade so braucht. Ne?
Ja. Ja, und dieser Camorra-Film, der eben Gomorra heißt, also Wortspiel, der basiert ja auf einem Buch, ich glaube von einem Journalisten, und das wiederum basiert auf wahren Begebenheiten und das merkt man in dem Film extrem. Also ich bin jetzt bei dem Gomorra-Film, ne?
Mhm.
Denn da war es zum Teil sogar so, also nicht, dass es nicht ein Dokumentarfilm war, aber dass nicht nur Profi-Schauspieler mitgespielt haben, sondern auch so Laienschauspieler aus diesem Umfeld dort, aus diesem, von diesem Gebäude, wo sich dann eben zum Teil auch rausstellt, also dann, ich habe das Zusatzmaterial auf der DVD damals mir angeschaut, wo sich dann eben rausstellt, dass die eben tatsächlich dazugehören, ja, zur Familie. Und sich dann halt damit brüsten, dass sie in dem Film mitgespielt hat und gespielt haben. Und also es ist total seltsam, aber es macht den Film unglaublich dicht und glaubhaft, weil es halt glaubhaft ist, weil das eben dieses, ist es Fiktion oder eben nicht, total verschwimmt. Und das schafft der Unbarmherzige nicht ganz so. Also dieses Gefühl, dieses italienisch-dreckigen Mafia-Universums, das schafft er schon auch, aber nicht so echt wie dieser Gomorra-Film.
Mhm.
Okay, also von Christoph habe ich jetzt einen Eindruck, wie er ihn fand, von Stefan noch nicht so.
Ich habe, also ich mochte ihn. Ich fand, das waren mal wieder ein schöner Mafia-Film, eben nicht so glänzend, was wir eben auch am Anfang schon gesagt haben, dass er eben dreckiger ist, dass er europäischer ist, fand ich jetzt nicht schlimm, aber auch nicht irgendwie besonders bemerkenswert. Also ist halt auch einmal diese, für mich ist es halt schon oft so, dass diese Mafia-Filme eben diese Geschichte erzählen, da ist jemand, und der möchte langsam groß werden und dann kämpft er sich nach oben und bringt unterwegs ein paar Leute um und begründet das aus dem Off immer irgendwie, warum er das macht und warum das jetzt so richtig ist. Und das ist so natürlich ganz stark vereinfacht, so diese Geschichte. Dann gibt es immer die Ehefrau, die irgendwie ganz toll ist, und dann gibt es die Freundin, die irgendwie viel besser ist, und ja, die eine weiß von der anderen, und der anderen ist irgendwie auch klar, dass es die eine gibt. Und ja, erneut diese Geschichte von jemand anders erzählt bekommen. Und das fand ich nicht verkehrt. Also hat mir schon gut gefallen. Ich hatte nicht, wo ich ja doch durchaus das ein oder andere Mal zu neige, das Gefühl, dass ich jetzt mich da durchquälen muss oder ausmachen müsste oder so.
Nö. Konnte man schon schauen, sowas nicht.
Ja, ich habe ihn trotzdem mit Unterbrechung geguckt, irgendwie.
Ja, ich auch. Zweimal.
Dreiviertel Stunde.
Also oft zweimal.
Bitte?
Ich habe ihn auch oft zweimal geschaut.
Okay. Ja. Ja, auch ungefähr. Der ist ja auch nur 90 Minuten lang. Also eigentlich kann man ihn locker durchgucken, aber ich weiß nicht. Ich fange dann immer zu spät mit sowas an.
Ja, ich kann ihn halt erst schauen, wenn die Theresa beim Fernsehen eingeschlafen ist. Und dann schalte ich dann darüber.
Ach so.
Ich glaube, wir haben Star Trek geschaut und dann ist sie eingeschlafen. Dann habe ich ihn hier. Ah, apropos, Bob, hast du Star Trek schon geschaut? Nein, oder?
Noch nicht, nee.
Ah, okay. Dann muss das noch warten.
Ja.
Ja.
Gut. Er war so ein bisschen entsättigt, fand ich, von den Farben her.
Ja, es war sehr gut, fand ich.
So, ganz am Schluss ist dann irgendwie plötzlich Farbe drin.
Mhm.
Aber bis dahin ist es so, ja, ein bisschen entsättigt. Fand ich aber nicht schlecht, also passte gut dazu.
Nee, passte super.
Ja.
Er sah gut aus.
Auch das,
war, ja.
Auch das hat irgendwie dazu beigetragen, dass es irgendwie ein bisschen aussah wie fast sogar 70er, fand ich.
Ja, stimmt. War ja zum Teil, war ja, glaube ich, auch ein 70er.
Ja, der fing irgendwie paar 60 an oder was? Ja. Sowas. Und streckt
das,
sich dann.
Das war alles gut gemacht und sah gut aus. Also da kann man nichts gegen sagen.
Ja.
Ja. Sah gut aus, fühlte sich gut an, war ein bisschen zu geplätschert. Also der Spannungsbogen war, also vor allem, wenn es kein Biopic ist, war deutlich zu wenig Spannungsbogen. Das kreide ich ihm an. Deswegen bekommt er von mir nur 6,5 Punkte.
Ja, mit 6,5 Punkten gehe ich mit. Ich mochte den Look sehr. Und mich hinten raus fand ich, hatte die Spannung verloren. Ich fand zwischendrin war es echt gut. Es war wie so kurze Episoden oder Geschichten, die erzählt werden mussten, wie auch immer. Und dann, wo es jetzt Zeit für die Fallhöhe wäre, war halt nichts mehr.
Ja, der große Konflikt hat irgendwie gefehlt. Ja.
Gut, 6,5 Punkte zweimal.
Fantastisch.
Ja.
Dann auf zur nächsten Kategorie, würde ich sagen.
Passt ja bei den Mafia-Filmen super, wenn man auch dann ein bisschen über Drogen sprechen kann.
Oh ja, sehr gut. Was gibt's bei euch?
Ich trinke eine Milch. Anfangen?
Du trinkst Milch?
Ja, aber mit Old Monk Rum. Ich gieße mir jetzt Rum, einen guten Schluck Rum in mein Glas und dann gieße ich es mit Milch auf.
Aber warum sollte man das tun?
Weil das gut harmoniert.
Ja, Milch ist so gesund.
Schmeckt doch einfach gut. Ich trinke gerne Milch.
Ich trinke auch gerne Milch, aber heute trinke ich Martinez. Mit Ojo de Agua. Einem Dry Gin von Dieter Meier heißt er. Ja, so heißt er. Mhm. Und Punta Mesa und ein bisschen Jerry Thomas ohne Decanter Bitter und ein bisschen Luxardo. Wie sich das halt so gehört.
Ich mache mir diesen Manhattan mit Orange Curaçao, von dem ich nie weiß, wie er heißt.
Immer noch Deschler?
Ja. Ich schwanke immer noch, ob ich es in der normalen oder in der Reverse-Variante mache. Also mit viel Rye oder mit viel Wermut.
Na, das kommt im Wesentlichen darauf an, was und wie viele Termine du morgen hast.
Ich krieg morgen auf der Arbeit ganz wichtigen Besuch. Meine Tochter kommt nämlich vorbei.
Boah.
Ja. Die kommt uns nämlich auf der Arbeit. Also mich. Also sie kommt aber nicht alleine. Ja.
Ja, aber der ist das relativ egal, ob du angetrunken bist, solange du nicht mit ihr hinfällst oder so. Nimmt die dich, wie du kommst.
Ja, das ist eigentlich ganz nett.
Ja.
Also nur wenn ich mich jetzt
bitters?
Wenn ich mich jetzt hart zulöte, dann kann ich gar nicht hingehen, wenn es mir richtig schlecht morgen geht. Das wäre schon irgendwie doof.
Das wollen wir nicht. Wie viel kommt da rein von dem Luxardo und Barlöffel oder sowas, gell?
Ja, ganz ja. Ehrlich.
Übrigens, irgendeiner von den Video-Cocktail-Jungs hat doch mal gesagt, ein Barlöffel sei immer der kleinste mögliche Amount, den man gießen kann, oder war das nicht dazu?
Der Barlöffel ist das kleinste Ding, was man runterschmeißen kann und sich damit die Hose versaut.
Hast du jetzt Luxardo auf der Hose?
Ja, ich habe Luxardo auf der Hose und auf dem Boden und einen Löffel habe ich auch auf dem Boden.
Das ist ganz schön.
Es bappt.
Das heißt, bevor du jetzt gleich den nächsten Film besprechen kannst, musst du dir erstmal die Hose sauber lecken.
Ja, es ist zum Glück bei einem Barlöffel und das meiste ist dann doch im Glas gelandet. Nur ungefähr ein etwas schwungvoller Tropfen, mehr ist es nicht.
Übrigens, der Drink Milch mit Rum, den habe ich zum ersten Mal getrunken bei dir, Bob, zu Hause. Das war schon sehr lange her.
So? Ich erinnere mich nicht. Warum? Wann war das und warum?
Ich glaube, das war, als du in der Wohnung gewohnt hast, in der du jetzt vor der Wohnung gewohnt hast, in der du jetzt wohnst.
Ah, ja, verstehe.
Was? Aber ganz früher.
Ach so, ja, okay.
Und da, ich weiß nicht mehr bei welcher Gelegenheit, aber es war tagsüber und ich dachte mir, ich gieße jetzt mal ein bisschen Rum in Milch und habe das für gut befunden.
Also diese Geschichte klingt plausibel, das kann und muss so passiert sein.
Ja, genau, so war das.
Das klingt nach was man so erleben würde, wenn Christoph tagsüber zu Besuch kommt.
War das vielleicht an deinem Junggesellenabschied, Christoph?
Nee, es war viel früher.
Okay.
Aber stimmt, zu deinem Junggesellenabschied sind wir auch bei mir in der Wohnung irgendwie trinkend unterwegs.
Nee, das war aber die andere Wohnung. Nee. Davor, die Wohnung, in der du davor gewohnt hast.
Ach so. Egal, das kriegen wir jetzt nicht mehr zusammen, aber
okay, gut.
Dann trink mal Milch mit Rum.
Ja. Boah, ich habe gerade viel Rum reingemacht. Ja.
Despicable Me 3 hast du geschaut, Bob.
Ja, warum? Und ich bin nicht, weil ich die Minions mag.
Okay, ja.
Und der ist jetzt auf diesen kostenlos Track von den Streaming-Diensten rübergesprungen. Ich habe ihn bei Amazon Prime gefunden, wo er jetzt inklusive ist und eben nicht mehr einzeln ausgeliehen werden muss.
Hast du da irgendeinen Tracker, der dich dann warnt, wenn du, also keine Ahnung, du sagst jetzt, wenn du im Januar entdeckst, ach, hier, den möchte ich eigentlich mal gucken, dass du den irgendwo als Erinnerung hinhängst, dass das dann kommt, wenn es umspringt, oder?
Ja, habe ich. Das war jetzt bei diesem Film nicht so, weil ich den da nicht hingeklickt hatte. Das habe ich durch Zufall entdeckt. Aber ja, ich habe sowas und es ist bei mir, wer streamt es. Mhm. Wenn man bei wer streamt es einen Account anlegt und sich für diese E-Mail-Notifications dort registriert, dann kann man Filme auf die, ja, auf so eine Art Watchlist setzen und kann dann auch angeben, was man für Streaming-Dienste abonniert hat. Also kann sagen, was weiß ich, ich habe Amazon und Netflix und ich habe eben kein Maxdome, kein Sky, kein irgendwas. Und dann, wenn sich auf einem der Dienste, die du hast, was tut bei den Filmen, die du markiert hast, dann bekommst du eine E-Mail, wo drin steht, was sich da jetzt getan hat. Also sei es irgendwie, dass eine neue Sprachversion verfügbar ist oder dass das jetzt zum Leihen nervig oder so.
Ich nutze das auch und dann kriegst du halt irgendwie 3 Tage lang hintereinander, weil ihnen aufgefallen ist, oh, jetzt gibt es das auch auf Koreanisch und jetzt gibt es das auch hier und jetzt gibt es das auch da und hier zum Kaufen und da noch zum Ausleihen und dauernd Mails, finde ich irgendwie ein bisschen anstrengend.
Ja, stimmt schon. Also ich habe zum Beispiel da draufstehen Community, weil ich irgendwie auf, ich weiß es schon gar nicht mehr, auf irgendwie letzte oder vorletzte Staffel von Community in Englisch warte und da kommt auch immer, ja, Community Staffel 2 ist jetzt auf Englisch zum Leihen und du denkst dir so, pff, mir doch egal. Aber ja, es erfüllt halt auf der anderen Seite diesen Zweck, dass man dann eben irgendeinen Film, von dem man weiß, den wollte ich sehen, der hüpft dann plötzlich da auch auf in so eine Mail rein und dann, oh ja, jetzt dann gucken.
Mhm. Hast du manchmal den Eindruck, noch kurz bevor wir da wieder zurück zum Film kommen, dass du Benachrichtigungen kriegst für Filme, die du da nicht reingeklickt hast? Also ich habe in letzter Zeit öfter mal Mails gekriegt, wo ich dachte so, was soll ich da reingeklickt haben? Also so auch nicht, könnte ihnen auch gefallen, sondern so komplett ab.
Nee, das eigentlich nicht. Ich habe nur immer so Effekte, dass ich von Filmen benachrichtigt werde, die dann plötzlich zum Leihen da auftauchen oder zum kostenlos Flatraten, die ich da irgendwann mal draufgesetzt habe und dann in der Zwischenzeit schon lange irgendwo wahrscheinlich gegen Geld oder so ausgeliehen und geguckt habe, weil ich es dann doch nicht mehr abwarten konnte.
Mhm.
Und dann auch hier im Sneakpot besprochen, zum Beispiel I, Tonya war so ein Fall, habe ich dann irgendwie besprochen und dann Wochen später kriege ich dann eine Mail, I, Tonya, jetzt bei Amazon. Und dann denkst du dir so, hä, was? Das habe ich doch längst gesehen. Was willst du von mir? Und dann habe ich halt offenbar nochmal deutlich, bevor ich ihn gesehen habe, den da auf die Liste geklickt und dann dort vergessen.
Okay.
Das gut. Passiert mir ja öfter mal.
So ging es dir aber nicht mit
Eine Sache wollte ich kurz noch sagen. Es gibt noch eine andere App, die ich gelegentlich öffne. Das ist Just Watch. Das erfüllt ein bisschen einen anderen Zweck. Also vielleicht kann man das genauso benutzen. Das weiß ich nicht. Das mache ich dann aber auch nicht so. Just Watch hat so eine Liste von Neuerscheinungen auf den einzelnen Streamingdiensten. In so einer kalendarischen Leiste, die du so lang scrollen kannst. Und es kennt auch alle möglichen Streamingdienste. Du kannst dann eben das rausfiltern, was du hast und was du nicht hast. Du kannst auch so Sachen wie iTunes zum Beispiel mit reinklicken, also iTunes-Leihfilme beispielsweise, was es da Neues gibt, was man ausleihen könnte. Und dann kannst du da so zurückscrollen, was ist heute neu, was war gestern neu, was war vorgestern neu. Und wenn man mal irgendwie so 2 Minuten auf dem Klo sitzt und sich fragt, was man jetzt gerade klicken soll, dann scrollt man dann so mal die Liste durch und schaut, was könnte ich denn mal vielleicht den nächsten Tagen mal so gucken, was ist neu. Und wenn man nur so eine Woche zurückscrollt oder so, dann ist das relativ schnell abgearbeitet, dass man sich einen Überblick verschafft hat. Finde ich auch ganz, also optisch einfach ganz gut aufbereitet.
Okay.
Also das kann man auch irgendwie auch so benutzen mit einem Account und sich Sachen merken und so. Das habe ich alles nicht gemacht. Diese App hat einfach für mich nur diese Kalenderfunktion, die ich ganz gut finde.
Mhm.
Ja. So, also dann zurück zum Film, Despicable Me 3, also Ich einfach unverbesserlich 3, der nunmehr dritte, wer hätte es gedacht, Teil dieser Reihe, wo die Minions nicht die Hauptrolle spielen. Es gibt ja auch diese Minions-Filme an sich. Mhm. Das hier ist jetzt halt eigentlich die Geschichte von Gru, wenn man so will, diesem super Schurken mit der langen Nase. Und im zweiten Teil hat er ja dann Frau und Kinder bekommen, kann man sagen. So. Also Kinder hatte er, glaube ich, schon länger, aber die Frau kam dann irgendwie dazu. Ach, keine Ahnung. Jedenfalls, die Minions sind ja seine Schergen sozusagen, die willfährigen Ausfüllgehilfen seiner miserablen, miesen Pläne. Und am Ende des zweiten Teils ist er ja aber auf die gute Seite konvertiert. Und, oder war das sogar schon am Anfang? Das ist egal. Also er ist jedenfalls auf der guten Seite. Und in diesem Film, jetzt in dem dritten, erzählt man uns die Geschichte, wie er bei irgendeiner Gangsterjagd, bei einem großen Schurken, der einen Diamanten stehlen will, versagt. Also er schafft es zwar, diesen Diamanten zu retten, davor gestohlen zu werden, aber den Schurken lässt er entkommen. Und daraufhin wird er gefeuert von der Gangsterjagdliga oder wie auch immer die da heißen. Und jetzt ist er so ein bisschen ziellos, planlos, arbeitslos. Und da kommt dann eine Nachricht ganz recht, nämlich, dass er einen Zwillingsbruder zu haben scheint, von dem er nichts weiß. Und dieser Film benutzt das dann so ein bisschen. Die These ist halt so, also, der Zwillingsbruder ist die Antithese von ihm. Also er trägt immer schwarze Klamotten, der hat immer weiße, er ist glatzköpfig, der hat blonde Haare. Und er ist mal super Schurke gewesen und der Typ ist total nett. Und ja, so, der ist eben alles, was er nicht ist. Und der will aber auch auf die dunkle Seite und will sich von seinem dunklen, bösen Zwillingsbruder beibringen lassen, wie das denn ist, wenn man, also wie man auf die dunkle Seite kommt. Und parallel mischt dann immer noch dieser Superschurke, den er am Anfang hat entkommen lassen, mit in die Geschichte rein. Und dann nimmt das alles so seinen Lauf und dazwischen hüpfen die Minions rum. Leider ist es sehr langweilig. Also, ja. Also man guckt sich den Trailer an und denkt sich, ach, das sieht ganz lustig aus und sind ein paar coole Szenen mit den Minions drin. Und ja, leider ist alles, viele gute Gags, die ohne die Minions sind, sind vorweggenommen. Und wenn man den Film anschaut, stellt man fest, dass die meisten guten Minions-Gags auch im Trailer drin waren. Und dazwischen plätschert es so vor sich hin und ist einfach sehr ermüdend. Also ich fand den nicht gut, tut mir leid. Natürlich, immer wenn die Minions zu sehen sind, ist es nach wie vor lustig. Aber entweder waren die früher auch anders. Also es ist nicht mehr so lustig, wie ich es in Erinnerung habe. Mhm. Vielleicht stumpft man ab gegenüber Minions, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, weil wenn ich die alten Sachen mal so ausschnittsweise auf YouTube oder so sehe, dann finde ich es immer noch großartig. Und hier jetzt, es sind so zwei, drei Szenen drin, die wirklich vorbehaltlos gut sind. Und ein paar andere, zum Beispiel der Reveal, dass der Zwillingsbruder blond ist. Ja, das ist in jedem Trailer drin. Das habe ich, selbst bevor ich jetzt nochmal den Trailer geguckt habe, bevor ich den Film geguckt habe, hatte ich das noch im Hinterkopf. Also ich hatte das auch schon irgendwie 5 oder 10 Mal gesehen. Mhm. Wenn man dann an die Stelle in dem Film kommt, wo das enthüllt wird, dass der Zwillingsbruder sozusagen die Antithese ist, dann merkt man richtig, wie der Film sich Mühe gibt, diese Pointe, diesen Knalleffekt, wenn er seine Mütze abnimmt und blonde Haare hat, so rauszuzögern. Und es verpufft halt komplett, wenn du das im Trailer 20 Mal zeigst. Und das wahrscheinlich jeder im Fernsehen oder sonst wo oder in irgendwelchen, wahrscheinlich im Frühstücksfernsehen und überall hat man das gesehen einfach und weiß es einfach, dass der Zwillingsbruder blond ist, weil es wahrscheinlich sogar auf dem Plakat drauf ist im Zweifelsfall. Und dann tut der Film so lange damit rum und ja, und jetzt hat er die Mütze immer noch auf und dann, wenn er die dann abnimmt und die blonden Haare springen da so raus, dann ist das in Zeitlupe und du denkst dir so, ja, diese Szene ist komplett für den Arsch, ihr habt es doch schon vorher erzählt. Sehr ärgerlich einfach.
Schade.
Ja. Also.
Gut, irgendwas Gutes dran oder?
Ja, ein paar wenige Szenen mit den Minions, aber einfach Trailer gucken, da sind sie alle drin.
Ja, das verläuft sich, also es läuft sich halt auch irgendwie tot, gell? Ist halt, vielleicht eignet sich
dieses... Auf der anderen Seite, der erste Minions-Film,
ja.
Der All Minions ist quasi, der war doch gut. Also ich mochte den. Also sie können es ja, einen ganzen Film damit zu füllen, aber sie kriegen es hier dann schon irgendwie nicht mehr hin, mehr als 3 oder 4 gute Minions-Szenen reinzumachen. Und der Rest ist halt komplett Banane.
Ja. Banane?
Banana? Ah, Banana!
Banana! Ja. Gut, möchtest du Punkte geben oder lieber nicht, weil zu wenig?
Ach, lieber nicht, das wird nur verheerend.
Gut, dann bist du jetzt auch direkt schon wieder dran mit deiner wie habe ich es vorhin genannt, Umf-Doku.
Der ORF Umf-Umf-Doku. Nein, es war eine Impf-Doku.
Ja, es war leider echt ein echter Vertipper.
Ja, war ein schöner.
Ja.
Ja, ich habe eine Dokumentation auf dem ORF gesehen. Ich muss die mal raussuchen. Ich weiß jetzt leider aus dem Kopf gar nicht, wie die heißt. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich so einen richtigen Titel hatte. Wenn ich sie finde, werde ich sie einfach in den Shownotes verlinken. Eine Dokumentation über, ja, das war von einem österreichischen Dokumentarfilm. Vielleicht kennt man den Mann in Österreich, ich kannte ihn nicht. Der halt loszieht, das ist ein Journalist mehr oder weniger, und die Aufhängerstory ist so, er wollte mal seinen Impfschutz überprüfen und wollte mal gucken.
So sind wir auch auf das Thema gekommen.
Ja, genau, so sind wir vorhin auch auf das
erzählt, Thema gekommen. Dass du geimpft worden bist.
Ich bin auch geimpft worden kürzlich. Ja, und dann geht es relativ schnell natürlich um das Thema, das in aller Munde ist, nämlich Impfgegner oder Impfkritiker, wie sie sich selbst schimpfen. Ja, und er interviewt dann ein paar solche und er interviewt dann natürlich auch Ärzte und dann bis hin zu Leuten aus dem, also bei uns wäre es das Gesundheitsministerium, in Österreich heißt es irgendwie anders, aber jedenfalls so Impfkommissionsmitglieder und so weiter, die kommen dann auch zu Wort und dann als vielleicht interessantest, wenn auch doch bescheuertste Figur in diesem Video dann ein Arzt, der als so die Ikone der Impfgegner gilt. So ein Heilpraktiker, der aber auch wohl irgendwie mal schulmedizinisch ausgebildet worden ist oder vielleicht sogar als Arzt praktiziert, das weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig. Und der redet natürlich einfach enorm viel Stumpfsinn in diesem Interview. Und unter anderem vertritt er halt diese absurde These, dass der Mensch nicht von Bakterien oder Viren krank werden kann. Sondern dass das, also man kann nicht infiziert werden mit sowas, sondern diese Krankheiten, die brechen halt aus durch schlechten Lebenswandel. Also
Strafe ganz, Gottes
ganz, praktisch. Ganz kruse, ja, im Grunde Strafe Gottes, ganz krude These. Und er könnte ja nicht krank werden, weil er ist ja total gesund und er hat einen gesunden Lebenswandel und er hat ja auf der HIV-Station gearbeitet und er sieht ja, was für Leute HIV haben. Also da sieht man ja schon, die haben es ja quasi verdient, so nach dem Motto. Und das Tolle an diesem Dokumentarfilm in dem Augenblick, wofür ich ihn echt feiern wollte, war, dass er das tatsächlich mit einem Gegensatz kontern konnte und ihm dann gesagt hat, also, dann gehen wir jetzt an mein Auto. Ich habe da einen Umschlag mit Anthrax dabei und eine infizierte HIV-Blutkonserve in der Spritze. Dann kann ich Ihnen das ja spritzen und Sie können das Pulverchen essen. Und das eine ist ein Bakterium, das andere ist ein Virus. Dann macht Ihnen das.
Schauen wir mal. Raus.
Und dann ist dem Typ halt alles aus dem Gesicht gefallen, weil er halt überhaupt nicht mehr wusste, wie er darauf antworten sollte. Und ich meine, an der Stelle ist halt vorbei, ne? Also ich meine, wenn du so ganz nicht glaubst, dann
könnte er schon auch noch gegenargumentieren. Der könnte zum Beispiel sagen, ja, gegen die hilft ja eine Impfung auch nicht.
Ja, na, er hat aber vorher nicht die These aufgestellt, dass gegen Einzelne dies nicht hilft, sondern er hat gesagt, Bakterien und Viren können den Menschen nicht krank machen, Punkt.
Ja, dass es nicht zwingend konsistent sein muss.
Das ist ja von vornherein nicht konsistent.
Nee.
Naja, jedenfalls ist ihm dann da auch nicht mehr viel zu eingefallen. Das hat er dann mehr oder weniger auch so zu Protokoll gegeben, dass er darauf jetzt nichts antworten kann, weil ihm nichts einfällt. Und natürlich ist es alles sehr zum Facepalmieren, wenn man sich das so anguckt. Man kennt die Argumente.
Warum gibst du dir sowas immer? Ich verstehe
ja, das nicht. Immer wieder.
Ja, da könnte ich jetzt noch einen anderen Film auf die Liste setzen, aber dann steigt mir der Christoph aufs Dach, wenn ich erzähle, was ich noch geguckt habe.
Was? Jetzt bin ich gespannt. Komm, zieh mich an Land. Du hast mich am Haken.
Ich habe ein Interview mit Dr. Axel Stoll geguckt. An sich ja total was Nettes, was dich vielleicht auch interessieren könnte. Auch
das Interview kenne ich wahrscheinlich, oder?
Nee, das gibt's ist auch als Buch Film zu, oder? Im Moment nur gegen Geld zu haben gewesen.
Ach so. Du hast Geld für sowas ausgegeben?
Nein, es ist jetzt kürzlich auf Amazon Prime aufgetaucht, aber da kann Christoph es ja nicht gesehen haben, weil hat er ja nicht. Das Problem, warum du jetzt wahrscheinlich austickst, ist, das ist von Alexander Waschkau, also von Huxley
gemacht. Ja, nee, gemacht. Das gibt's auch als Buch, das habe ich.
Ah, okay.
Kenn ich.
Ja, aber es gibt's halt auch als Film. Also es ist ja die haben ihn ja tatsächlich getroffen. Lustigerweise, sehe ich dann so im Hintergrund und denke mir, den kenne ich doch, das ist doch Ralf Stockmann, der da die Kamera in der Hand hat im Hintergrund. Und dann tauchen da halt noch so andere Podcaster auf, da ist dann unter anderem hier von methodisch inkorrekte Reinhard Remfort noch drin als Physikexperte sozusagen, wird er immer mal reingeschnitten. Und ja, im Grunde ist das so eine Stunde 10, eine Stunde 20, ich weiß jetzt nicht genau die Lauflänge, Interview mit Axel Stoll und gelegentlich reingeschnittenen Kommentaren von entsprechenden Experten, die seinen Thesen. Das ist
auch so ein Quatschredner oder was?
Axel Stoll ist
gar nicht.
Axel Stoll ist er lebt mittlerweile nicht mehr. Der war die deutsche Ikone des Schwurbelns, der einfach
was hat er? Das ist also, Physik.
Das ist Physik, muss man wissen.
Physik muss man wissen.
Genau. Das Wer weiß so das? Stark. Wieder keiner. Also, was er gemacht so hat, ist, er hat irgendwann das Neuschwabenland-Forum gegründet. Das war im Wesentlichen ein Treffen in einer Berliner Kneipe, wo er sich mit ein paar von seinen Vasallen da getroffen hat. Und dann saßen sie da in so einer traurigen Eckkneipe irgendwo in Berlin, was weiß ich, Karlshorst oder so, und haben Bier getrunken und er hat denen erzählt, wie die Welt funktioniert und wie, dass die Nazis nach Antarktika geflüchtet sind, in der Hohlerde leben oder auf der Rückseite vom Mond oder sonst irgendwas. Und dass die das Ölimperium die Nullpunktenergie den Menschen vorenthält und alle Leute, die das wissen, werden dem Erdboden gleichgemacht und die Illuminaten. Und natürlich ist alles dann eine harte Nazi-Verschwörung.
Mit so einem aggressiven Duktus und so. So, das ist ja bekannt, das wird uns nur vorenthalten, das ist ja Physik, das ist ja, das muss man wissen. Ja, so, wirklich sehenswert, der Typ.
Ja, Physik ist Magie, nee, wie war das? Magie ist Physik durch Wollen oder so ähnlich.
Ja, genau, so
also,
geil.
Also, ist so völlig absurd, ich bin jetzt wahrscheinlich falsch rum, aber so völlig absurde Theorie, die er mal aufgestellt hat und dann auch immer diesen, wie Christoph das eben schon gesagt hat, so einen belehrerischen Ton seinen dummen Zuhörern da entgegen. Seinen Gelehrten, die also
nicht Gelehrten sein. Kapieren wollen.
Die es einfach nicht.
Aber ist das doch alles Physik?
Genau. Wer weiß das? Ja. Wieder keiner. Und er war halt quasi das Universalgenie und so hat er sich gesehen, ja. Er weiß das alles und er hat das alles, blickt das alles durch und die Leute können ihm alle nicht das Wasser reichen und so weiter. Und da er das halt auf YouTube veröffentlicht hat, weil er sich ja für ganz toll gehalten hat, und wen er alles kennt und mit wem er alles hier und da und der hat mir das geschickt und so weiter. Und im Grunde war er eine ganz, ganz arme Wurst, die halt komplett vom Größenwahn geplagt war und von Verschwörungs-
und vom Wahn Gedanken halt auch einfach. Durch.
Bitte?
Und vom Wahn auch einfach.
Ja, vom Wahn,
nicht nur
genau.
Größenwahn, sondern auch einfach nur Wahn.
Genau. Und da er das aber auf YouTube veröffentlicht hat, hat sich halt so eine gewisse Szene von Skeptikern gefunden, die da viel Spaß dran hatten, seine Videos zu gucken und sich darüber zu amüsieren, was er da für einen Unfug erzählt. Und da sind halt dann so ein paar von seinen Standardsätzen, die er immer gesagt hat, zu so Memen geworden, die halt in der Szene dann immer wieder wiederholt wurden. Und damit war er irgendwie auf eine Art ein Star für zwei Seiten. Für die einen so als lustige Unterhaltungsmaschine und für die anderen, die das wirklich geglaubt haben, was er da geredet hat.
Das ist ja, das ist das, was ich so erschreckend finde. Dass da wirklich Leute gibt, die so Quatsch glauben.
Ja klar, das finden wir alle erschreckend, aber das hindert halt manche daran, nicht daran, sozusagen aus einem, ja, zum einen muss man sich, finde ich, muss es Gegenrede geben, das heißt, irgendwer muss sich das angucken und muss das kommentieren, also da muss irgendwo, wenn man darüber googelt, muss man irgendwo in der Lage sein, auf die Gegenrede zu stolpern und damit man nicht nur in die Echokammer fällt ohne und völlig unreflektiert nur noch das liest. Also muss zu den gleichen Suchbegriffen, die da verwendet werden, vielleicht Google auch gelegentlich mal die Chance haben, das Gegenteil auszuspucken. Ja. Also müssen sich das Leute angucken und müssen dazu publizieren. Und zum anderen ist das natürlich auf eine Art so schräg, dass es irgendwie, wenn man da gefestigten Weltbildes ist, auch unterhaltsam sein kann.
Ja, aber das ist gerade das, was der Stefan gerade gesagt hat. Umso schlimmer oder umso erschreckender ist, dass es so viele Leute gibt, die diesen Quatsch glauben. Ja, also, weil man eigentlich meint so, also da braucht man nicht mal besonders festigten Menschenverstand haben. Also Hohlerde und Nazis hinterm Mond, das ist halt wirklich so absurd. Aber gut, also, die Leute streuen sich auch in riesigen Mengen oder riesige Mengen von Leute streuen sich Zuckerkügelchen auf Zecken, gell? Ja, das ist genauso absurd wie eine Hohlerde. Aber
da flog doch neulich der Link bei Fefe vorbei, dass jetzt erstmalig Homöopathie Kügelchen was gewirkt haben. weil irgendwie eine schlecht gemachte Arsenverdünnung am Start war. Und bei Arsen gibt es halt, ja, bei Arsen gibt es keine untere Dosisschwelle, die nicht schädlich wäre. Also klar, wenn du es bis aufs Level runter verdünnst, dass keine Atome mehr nachweisbar sind.
Nee, das stimmt, okay, das vielleicht, stimmt aber nicht.
Es gibt ja Arsen nimmst.
Gibt ja Grenzwerte. Also
nee, bei Arsen eben nicht. Es gibt offensichtlich bei Arsen keine medizinischen, also zumindest wahrscheinlich keine gefestigten Werte, wo man sagt,
also für,
drunter.
Also für Boden gibt es Grenzwerte.
Ja, für was Boden, Arsen ja, aber nicht für Essen.
Ja, das Boden und Essen, das ist ja nicht sehr weit auseinander, gell? So Nutzpflanzen und so weiter. Und Verfügbarkeit und Wasser, ja, wie viel Arsen in Wasser sein darf, da gibt es Grenzwerte für.
Ja, das mag also sein, dass es
die sind sehr niedrig, gibt, das stimmt.
Die definiert sind, was du so, was vertretbar ist, aber offensichtlich, ich habe die Publikation gelesen von einer Medizinerin, die eine Patientin hatte, die mit diesem Arsenquatsch behandelt wurde. Und die hat halt gesagt, dass mit den Verdünnungsdosen, die die da zu sich genommen haben soll, dürfte ihr eigentlich nichts passiert sein, aber die ganzen Sachen, die sie beobachtet und da bei der gemessen hat, muss sie halt sagen, offensichtlich kannst du es verdünnen, wie du möchtest. Das ist, oder zumindest das, was sie genommen hat, ist offensichtlich schädlich.
Mhm. Mir ist jetzt neulich gesagt worden, jetzt, wo du ein Kind hast, da wirst du ja auch bald da hier Kügelchen und so brauchen.
Warum?
So, nee, ganz sicher nicht. Das ist totaler Quatsch. Ja, mein Mann ist auch so. Aber deine Frau wird sicherlich dafür sorgen, dass sie das kriegt. Meine Frau arbeitet in der Pharmaindustrie. Bestimmt nicht. So ein Quatsch. Komm bei uns nicht rein. Jetzt, wo du ein Kind hast. Nein! Nein!
Du, ich habe das Problem ist, das ist tatsächlich so weit verbreitet. Ich habe schon erlebt, dass mir Tierärzte Bachblütentherapien andrehen wollten.
Dir? Oder dein Hund?
Naja, natürlich der Katze, aber.
So, Katze, ja.
Es ist leider wirklich extrem verbreitet, weil es macht halt Geld, ne?
Und ja,
ich ärgere mich auch,
sagen,
dass meine Krankenkasse das bezahlt, aber mir irgendwie den siebten Backenzahn nicht bezahlt, wenn ich den beim Zahnarzt reparieren lasse, weil der ja nicht im Sichtfeld ist. Aber extrem so Fantasiesachen bezahlen sie. Was ist denn das für eine Scheiße?
Ja.
Ja gut, das mit den Kindern liegt halt auch daran, dass es unter Hebammen stark verbreitet ist. Gell? Also man schafft es ja kaum, durch einen Geburtsvorbereitungskurs zu gehen, ohne sich damit jemanden anzulegen zum Thema Impfkritik oder Eigenblutglobuli oder weiß der Teufel was für ein Quatsch. Also das fand ich wirklich schmerzhaft bei der ersten Geburt. Also
willst du dir nicht die Plazenta braten?
Ja, genau. So, wollen Sie nicht Plazenta-Globuli machen? Nein, wollen wir nicht.
Wir haben uns die Plazenta zeigen lassen, die sah sehr schön aus. Und alles erklären lassen. Hier ist das. Ah, okay, danke.
Aus anatomischer Sicht kann man das machen, ja. Aber
ja, nur so.
Man also, muss das halt nicht in Zuckerkügelchen pressen. Was also,
interessant ist. Es gibt echt Menschen, die machen das?
Weißt du, wenn dir dann eine Hebamme sagt, ja, also mit dem Impfen, ja, da kann man dafür oder dagegen sein, das ist beides in Ordnung. Nein, es ist halt nicht.
Nein.
Das ist halt Quatsch.
Herzlich willkommen im Sneakpod, eurem Impfpodcast. Ja. Ich muss jetzt ganz kurz einen anderen Podcast noch einwerfen, wen das Thema auch nur annähernd interessiert, die Freunde von Science Versus von Gimlet Media, die haben eine ganz hervorragende Folge dazu gemacht. Weiß nicht, hört ihr das?
Gimlet Media, ist es ein Cocktail-Podcast-Klon? Oh, oder?
Christoph, du hast so viele Folgen nicht gehört.
Das ist der größte amerikanische oder einer der großen amerikanischen Podcasts.
Warum heißen die Gimlet?
Die heißen Gimlet.
Darüber gibt es eine ganze Staffel von diesem Podcast, wie sie dazu gekommen sind, dass das so heißt.
Aber sie heißen nach dem Drink.
Ist so, ja.
Startup Season 1.
Ja.
Aha, okay.
Ziemlich gut. Und die haben eine Sendung, wo sie eben wissenschaftliche Themen auf die Welt werfen und quasi Gerüchte überprüfen. Und die nennt sich Science Versus. Und Science Versus Vaccination, also Impfen, besprechen sie genau diese Themen, Impfen, Autismus, Gefahr, krank werden und so weiter und so weiter.
Und Herdenimmunität wahrscheinlich auch.
Herdenimmunität und sehr angenehm, sehr wissenschaftlich. Und die Moderatorin, die macht halt ganz viele so schlechte, saulustige Wortwitze. Normalerweise drehe ich ja durch, wenn Wortwitze kommen. Aber die von ihr, die liebe ich alle. Einfach jeden Scherz, den sie macht, wo sie irgendwelche, also sie in der Folge referenziert sie immer wieder die 90er und dann spielt sie immer wieder irgendwelche Lieder aus den 90ern ein, die dann sofort wieder raus sind und dann geht es einfach weiter in der Sendung und so. Die hat unglaublich gut drauf, ganz viele kleine Nuancen an Scherzen da einzubauen in ihrer Sendung. Es gibt auch eine wunderbare Folge zum Thema Alkohol und wie gut das dieses vermeintliche Rotweinglas ist am Abend, was ja ähnlich sinnvoll oder ähnlich wissenschaftlich fundiert ist, leider wie die Autismusfolgen aus Impfreaktionen. Aber gut, auch da gibt es, wie gesagt, eine tolle Folge zu. Ja, Science Versus von Gimlet unbedingt anhören. Und sie ist aus Australien, das heißt, sie spricht auch noch diesen wunderbaren Akzent. Total geil. Total geil. Ich wollte eigentlich für eine Sneakpot-Folge, vielleicht mache ich das für die nächste Mal, dass ich mal irgendwie drei Ausschnitte aus dieser Alkoholsendung, da gibt es so ein paar Gags, die sind einfach sehr gut, dass die mal zusammenschneide und dann hier vorspiele.
Gut. Ja, für eine Cockpot-Sendung wäre das. Ich
nehme den Titel an. Alkohol, a poor decision.
Ja, genau. Poor. Das ist einfach so gut. Ganz viele einfach schlechte Wortwitze aneinander gereiht.
Ja. Ja, sehr schön. Ich habe gerade mal diese zwei Folgen runtergeladen, Vaccines und Alkohol. Mhm. Oh, das ist noch eine Folge über Sex Addiction. Die habe ich auch runtergeladen.
Was?
Ja, gerade mal so durchgeklickt, während du geredet hast.
Tolle, also wirklich tolle Folgen. Auch Thema Abtreibung haben sie sich sehr, sehr gut wissenschaftlich mit auseinandergesetzt. Die fragen halt einfach eben die Leute, die sich wissenschaftlich mit den Themen befassen und nicht irgendjemanden.
Ja, das ist hier zum Glück in dieser ORF-Doku, mit der wir in dieses Thema eingestiegen sind, zum Glück auch so, dass dann kommt so eine Impfgegnerin zu Wort und redet irgendwie darüber, dass in ihrem näheren Umkreis Leute angeblich an Impfschäden haben Familienangehörige von ihr Kinder verloren. Und was sich dann rauskristallisiert ist, dass es vermutlich plötzlicher Kindstod war. Und dann ist direkt der nächste Schnitt zu so einem Professor an der Uni, der dann gefragt wird, ob das so abwegig ist, dieser Zusammenhang. Und der dann halt einfach klipp und klar sagt, dass wenn das so wäre, dann müsste man halt zum Beispiel mit Anfang der Durchimpfungs-, also mit steigenden Durchimpfungsraten müsste man ja Anstiege der Fälle von plötzlichem Kindstod sehen. Und tatsächlich ist es so, dass der plötzliche Kindstod immer seltener wird und immer weiter runtergeht. Und allein dieser Fakt, dann ja, Statistik, ja, das kann dann keinen Zusammenhang haben. Wenn das eine raufgeht, das andere runtergeht, dann kann es nicht sein, dass das eine das andere auslöst. Solche Dinge dann einfach, diese Fakten, die man von so Impfgegnern immer hingeworfen kriegt und im Zweifel, wenn man da nicht jetzt zufällig Medizinprofessor ist, dann in dem Fall nicht widerlegen kann, weil man die Daten nicht hat. Mhm. Und weil man so aus dem Gefühl raus sagt, vielleicht. So in dem Fall dann einfach so direkt der nächste Schnitt, stellt dir die sauberen Fakten daneben und sagt dir, ja nee, ist nicht so, ist halt Hörensagen, Gefühl irgendwie.
Großer Käse.
Ist halt Käse, ja genau.
Gut.
Ja, genau.
Bist geimpft?
Ja, ich bin geimpft. Ich habe jetzt so einen Plan aufgestellt bekommen von meiner Hausärztin, was ich noch alles haben sollte an Impfungen.
Du warst doch jetzt. Ach so, das war wegen, was ich lesen konnte.
Ich war jetzt und bin schon mal gepiekst worden und habe irgendwie aufgrund unklarer Lage in meinem uralten DDR-Impfpass mir mal meine Masern-Mumps-Röteln-Dingsbums auffrischen lassen. Da war nicht mehr so genau zu erkennen, was davon damals in diesem Impfstoff drin war und was vielleicht nicht und was ich vielleicht hatte und was ich nicht hatte. Also ist das jetzt mal wieder safe und Was brauche ich als nächstes? Ich glaube, Hepatitis A und B. Mhm. Ja.
Das ich brauche FSME. Ich muss mich FSME machen.
Oh, FSME brauche ich auch noch, genau.
Ja, dringend.
Ja, das kommt ja jetzt immer mehr hier in unsere Region hinein. Böse Zecken.
Ja, auch unabhängig davon, ich habe mich im Studium mal impfen lassen, weil ich halt exponierte Gesellschaftsgruppe bin oder wie man das nennt. Und das sollte ich vielleicht mal wieder aufschreiben, weil ich bin halt dauernd draußen unterwegs, also dauernd in hohem Gras und so weiter.
Ja, ich wohne jetzt am Waldrand. Bin ja auch jetzt öfter unterwegs. Mehr als früher, wo ich nur zwischen Beton gewohnt habe.
Hm. Ja, stimmt. Da, wo du früher gewohnt hast, war es nicht so wahrscheinlich, eine Zecke zu kriegen.
Ja. Gut. Möchtest du dem Film? Nee, das bringt uns jetzt nicht weiter. Aber du hast noch ein Spiel gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Bob. Genau. Und zwar habe ich ein iOS-Game entdeckt. Ich weiß gar nicht
mehr. Das haben wir irgendwie schlecht sortiert. Christoph und ich haben am Anfang geredet, dann trinken wir uns und dann redet nur der Bob. Ja.
Dann musst du mir doch Fragen stellen.
Christoph, kannst du noch reden?
Ich trinke hier meine Milch.
Milch ist so gesund, da soll man viel von trinken.
Genau.
Ja. 12 Smith heißt das Spiel.
Genau, der 12 Schmied. Es ist ein Puzzlespiel, wenn du so willst.
Für Handy.
Für Handy, also es gibt es sowohl für iOS als auch für Android. Gibt es in einer kostenlosen Version, zumindest auf Android habe ich gesehen, gibt es kostenlos. Mhm. Die Bezahlversion macht dann so, da sind so Zwangswartepausen und Werbeunterbrechungen drin. In der Bezahlversion, du zahlst einmalig irgendwie sowas wie einen halben Kaffee oder so, einen halben Starbucks-Kaffee. Und dann hast du diesen ganzen Nerv. Ja, nein, 2,29 € habe ich bezahlt. Dann hast du diesen ganzen Nervkram nicht. Was ist es? Es ist ein hexagonales Feld von das sind so hexagonale Felder, drei nebeneinander und dann eben so, ja, hexagonal halt. Es sind immer drei an jeder Randkante sozusagen. Das heißt, es sind insgesamt, was sind drei, sieben, oh Gott, viele, aber vielleicht so 20, ich habe es jetzt nicht gezählt. Und auf jedem dieser Felder kann ein Steinchen sein und dieses Steinchen hat eine Zahl. Und wenn du jetzt aus diesem Steinchen heraus auf ein freies Nachbarfeld rüberziehst, dann entsteht auf dem freien Nachbarfeld ein weiteres Steinchen mit einer Zahl, die kleiner ist als das, was du gezogen hast. Also angenommen, du hast einen Stein, wo eine 6 drauf ist und ziehst dann auf ein freies Nachbarfeld von dort aus, dann bleibt das Steinchen mit der 6 da, wo es ist. Und es entsteht auf dem Nachbarfeld, wo du hingezogen hast, ein neues Steinchen und da ist dann von 1 bis 5 kann da irgendwas drauf sein. Es wird dann so random generated.
Einfach Zufall. Oh,
Zufall, genau. Und dann hast du eben einen neuen Stein. So, und jetzt hast du meinetwegen eine 3 und eine 6 und die beiden kannst du nicht kombinieren, also ziehst du nochmal irgendwo raus. Jetzt kriegst du vielleicht eine 2 oder so. Dann hast du eine 6, eine 3 und eine 2, kannst du immer noch nicht kombinieren. Du brauchst nämlich zwei gleiche. Und dann ziehst du nochmal weiter. Aus der 2 kann jetzt natürlich automatisch nur noch eine 1 werden, wenn du aus der 2 was rausziehst, weil es muss ja kleiner sein. Also bekommst du eine 1 und die 1, wenn du da was rausziehst, dann kriegst du noch eine 1. Das ist dann nicht mehr kleiner, aber das geht halt nicht mehr anders. Und spätestens diese zwei Einsen, die kannst du dann kombinieren. Und dann kriegst du eine 2. Und wenn du noch eine zweite 2 hast, dann kriegst du daraus eine 3. Und wenn du die 3, vielleicht hast du irgendwo anders eine 3 gehabt, vielleicht auch nicht, vielleicht hast du die ja übersprungen, weil das ja random runtergegangen ist. Und immer, wenn du die dann wieder kombinierst, kriegst du eben wieder größere Zahlen. Wenn du also zwei Dreien kombinierst, kriegst du eine 4. Wenn du zwei Vieren kombinierst, kriegst du eine 5. So wird es wieder größer. Und das Ziel ist, eine 12 zu erschaffen. Deshalb heißt das Spiel 12 Smith. Und du kannst immer nur Dinge zusammenschieben, die nebeneinander sind. Und du kannst eben neue Zahlen generieren durch den Mechanismus, den ich erklärt habe, durch das Rausziehen aus größeren Zahlen. Und parallel dazu gibt es dann noch sogenannte Blocker, das ist so ein oranger Kreis, der gelegentlich auch per Random irgendwo auf deinem Feld entsteht und der sorgt dafür, dass manche Felder blockiert werden. Und der kann dir auch große Zahlen kleiner fressen, wenn er auf deinen Zahlen entsteht. Und der wird immer so randommäßig irgendwo generiert und wird dann so größer und wenn er seine maximale Ausmaß erreicht hat, Also mit jedem Zug wächst er um eins. Außer du kombinierst irgendwas in seiner Nähe, dann geht er wieder kaputt. Und das klingt jetzt relativ einfach. Also du hast erstmal nur diese Zahlen, die kleiner, also die du generieren kannst durch Rausziehen, die du kombinieren kannst, um sie wieder größer zu machen. Und dann hast du diese Blocker, die so ein bisschen gegen dich arbeiten. Und es sind eigentlich nur diese drei Elemente. Und trotzdem macht das irgendwie saumäßig Spaß. Also ich habe es noch nicht hingekriegt, eine 12 zu machen. Meine höchste Zahl, die ich bisher gebaut habe, war eine 11. Am Anfang, so bis 4, 5 oder so, denkt man, boah, das ist ja easy, 12, das habe ich gleich. Und relativ schnell merkt man, oh, dafür ist das Feld zu klein. Also wenn du halt aus einer 9 eine 10 machen willst, dann musst du halt die ganze Arbeit, die du in die 9 gesteckt hast, noch ein zweites Mal aufwenden, um eine zweite 9 zu erschaffen, um dann die beiden zu kombinieren und eine 10 zu haben. Und dann diese ganze Arbeit, die du gemacht hast, um zwei 9 zu machen, musst du nochmal komplett machen, um wieder zwei 9 zu haben, die du zu einer 10 kombinieren kannst, um die mit der anderen 10 zu kombinieren.
Klingt so unfassbar öde.
Das ist extrem kurzweilig. Also,
wirklich?
Ja.
Das ist, glaube ich, keine Art von Spiel, die du gerne spielst, Christoph.
Aber für Stefan habe ich das Gefühl, könnte das was sein.
Ja, ich habe auch ein bisschen Angst zu kaufen. Ich habe jetzt Holddown erstmal gelöscht. Ich lösche immer Apps, die mir zu viel Zeit kosten.
Ich habe tatsächlich neulich mal dieses Screentime-Feature ausprobiert von iOS und habe mir für ein so ein Zeitfresserspiel, das war so ein dämlicher Klicker, den ich gar nicht erwähnen möchte, habe ich mir ein Zeitlimit von eine Paperclips noch dümmer.
Ist so gut.
Paperclips ist super, aber der war noch viel dümmer. Mhm. Ich möchte auch null Werbung für machen, insofern egal, ich habe ihn noch mittlerweile gelöscht, aber um es mal auszuprobieren, habe ich mir ein Zeitlimit von einer Stunde für diese eine App auferlegt. Und ja, das funktioniert dann. Irgendwann sagt er dann, du hast jetzt noch 5 Minuten, und nach den 5 Minuten sagt er dann so, ja, das war's jetzt, Schluss. Und
kannst dann sagen, nee, möchte ich weiter benutzen, aber...
Genau, aber ja. Das habe ich dann strikt gemacht, dass ich mich da nicht selbst betrogen habe. Also er hat dann gesagt, Schluss, dann war auch Schluss. Mhm. Und ja, dann relativ schnell setzt dann die Entwöhnung ein und dann merkst du, okay, eine Stunde am Tag reicht nicht, um die Dopamin-Level hochzuschießen, und dann löscht das Ding runter,
fertig. Okay, ich habe es gekauft.
Ja, also vielleicht ist es nichts für Christoph, aber dann würde mich zum Beispiel mal interessieren, was spielt Christoph im Moment auf dem Handy?
Ich glaube, ich spiele im Moment nichts auf dem Handy tatsächlich. Nee, im Moment spiele ich tatsächlich...
Wenn du auf der Schüssel sitzt und nichts zu tun hast?
Nö, dann google ich irgendwas mit Ukulelen oder hänge in irgendwelchen Ukulelenforen rum.
Ah, okay. Das könnte mir nicht passieren.
Sehr schön.
Ja, was?
Nee, ich spiele im Moment nichts. Weiß nicht, vielleicht fehlt mir ein geeignetes Spiel gerade, aber vielleicht ist es auch ganz gut so.
Ich bin immer froh, wenn ich kein Spiel habe, was ich so unbedingt spielen möchte. Deswegen war es eigentlich nicht so klug, dass ich das jetzt gerade gekauft habe.
Zum Beispiel dieses Surf-Spiel, was ihr mir empfohlen habt.
Dafür bin ich hart zu dumm übrigens.
Echt? Ich auch. Das hat mich nicht gepackt, weil da die Lernkurve für mich zu flach war. Und es einfach zu frustrierend war. Also
oder, ich habe das noch nicht aufgegeben, aber das Ding hat heute oder so ein neues Update bekommen, und bei der Gelegenheit ist es mir wieder eingefallen, dass ich das dann noch nahezu ungespielt auf dem Handy liegen habe. Und da habe ich es mal wieder probiert, und ich war sofort nach 5 oder 10 Minuten wieder frustriert, weil ich dachte, ich kann das nicht, ich bin zu dumm dafür, diese Steuerung ist so hibbelig.
Genau,
ich finde es total entspannt, da so ein paar Wellen abzusurfen.
Nee, gar nicht.
Ach, ich muss da, glaube ich, noch üben.
Ich habe es jetzt neulich geschafft, da habe ich sogar einen Sprung gemacht. Total geil. Ach,
dauernd Sprünge, immer hoch, raus und dann nach hinten.
Raus und nach die Welle hinten weg. Und, ja. Nee, ja. Nett. Irgendwie 4 Sekunden Tunnel, vorne raus, bäm, hoch, zack. Schön spritzen lassen, geil. Super. Total schönes Spiel.
Ja, ich wünschte, ich könnte das schon so. Tja.
Gut. Genug gespielt. Es wird wieder ernst. Der Sneakpot, also das sind jetzt wir. Wir können jetzt auch transkribieren. Nee, das konnten wir schon eine ganze Zeit.
Jetzt wird das auch angezeigt.
Ich weiß noch, als wir das erste Mal eine Sendung da haben durchrechnen lassen, da hat einer unserer Hörer, ich weiß auch genau wer, entdeckt, dass wir in der Sendung Penis gesagt haben. Haben wir zwar nicht, aber der Transkript hat das direkt gefunden. Der
Transkribierer-Automat hat sofort gedacht, wir hätten Penis gesagt. Ja. Ja. Ja, wir haben ja vor ewigen Zeiten angefangen, unsere ganzen Sendungen automatisiert durch dieses Texterkennungsdings laufen zu lassen. Mhm. Von WII.A irgendwas. Ich hab's vergessen. Mhm. Tut mir leid. Einer dieser Dienste, der bei Auphonic angeboten wird, wo man das Zeug durchlaufen lassen kann, dann werden die einzelnen Spuren werden so zerhackt von Auphonic und wird dann so in einzelnen Textabschnitten diesem Transkribierautomaten, quasi einer Speech-to-Text-Engine, zum Fraße vorgeworfen. Und daraus entsteht dann ein Untertitel-File, wo auch markiert ist, wer gerade was sagt, mit Timestamps. Und bisher hatten wir das immer als HTML-Datei einfach verlinkt. Und haben die Web-VTT-Datei, also diese Untertiteldatei, zum Download bereitgestellt. Aber vermutlich hat das niemand genutzt. Also ist der HTML-Transkript, das stand immer als Link mit auf der Seite. So ein bisschen als, naja, wenn das schon erzeugt worden ist, dann ist es jetzt halt da, wenn das jemand braucht. Auch YouTube zum Beispiel, wir haben ja die meisten Shows auch irgendwie auf YouTube verlinkt. Nicht alle, aber...
Echt?
Ja, zumindest lade ich sie da immer hoch und verlinke sie dann. Aus unserem Artikel raus, wenn ich dran denke. Ist nicht ganz durchgängig, aber doch zumindest so halbwegs. Und jetzt neues Feature im Podlove Publisher und vor allen Dingen im Podlove Player. Seit Podlove Publisher Version 2.8, die jetzt vor ein paar Tagen erst erschienen ist, Transkripte im Podlove Player. Und das ist jetzt wirklich schick integriert. Jetzt ergibt das einen Sinn sozusagen, dass wir die ganzen Monate schon immer haben unsere Transkripte generieren lassen, denn jetzt können wir sagen, das ist jetzt automatisch aktiviert für ganz viele Folgen rückwirkend sozusagen. Jetzt ist es so, wenn du auf der Webseite den Podcast abspielst, dann siehst du, wenn man das jetzt mit der aktuellen Episode ausprobiert, Atomic Blonde, da waren wir alle drei drin. Und dann kannst du sozusagen live das Transkript mitlaufen lassen und siehst dann eben den Namen vorne vom Sprecher. Wer hat's gesagt? Da ist auch das kleine Gravatar-Icon und dahinter steht dann halt so ein bisschen das Transkript, während gesprochen wird. Und wenn wir dann halt sozusagen in der nächsten Textzeile von dem Transkript sind, dann scrollt das auch automatisch mit, sodass du eben genau mitlesen kannst, wie das Teil alles falsch erkannt hat, was wir genuschelt haben.
Und das ist teilweise echt lustig.
Also natürlich aus der Sicht ist es einfach nur eine Spielerei. Was es bringen soll, ist halt zum einen ein bisschen Durchsuchbarkeit, also diese Transkripte lassen sich durchsuchen. Wenn man also zum Beispiel weiß, da war doch diese eine Sache und man weiß jetzt nicht mehr so genau. Penis
geredet, sag ruhig.
Genau, wo du über Penis geredet hast. Und dann ist das eine Möglichkeit, die Stelle wiederzufinden, einfach das Transkript zu durchsuchen, zu hoffen, dass man, dass da an der Stelle die Erkennung zumindest auf die großen, wichtigen Substantive so gut war, dass sich das finden lässt. Also ich denke mal so das Wort Impfung oder sowas oder jetzt auch das Wort Transkript, das sind so die Themen, die du garantiert finden wirst. Und dann findest du halt nicht nur so eine grobe Kapitelmarke, wo irgendwie so ein ganzer 20-Minuten-Block mit einem Marker versehen ist, sondern du findest dann halt wirklich möglicherweise präzise genau den Moment, wo dieses Wort gesagt wurde. Das ist halt schon sehr viel präziser, was wir mit den Kapitelmarken niemals leisten könnten, weil wir so viele gar nicht setzen können. Das wäre ein Anwendungsfall und der andere ist natürlich, so ein bisschen mehr Futter für Google zu geben, um ein bisschen bessere Suchergebnisse zu ermöglichen und eben uns auffindbar zu machen mit den Dingen, die wir hier besprochen haben. Denn das ist ja immer das Problem. Blogartikel werden gefunden und Podcasts werden nicht gefunden, weil wir halt zu wenig Metadaten haben, die Google greifen kann. Und das ändern wir damit. Hm. Ja, also für uns war es jetzt natürlich einfach wenig Arbeit, sag ich mal. Podlove Publisher updaten und dann mal gucken. Es kann sein, dass es gibt so eine Verknüpfung. Also in unseren Auphonic-Dateien steht halt immer nur drin Robert, Stefan, Christoph. Und in unseren Podlove-Veröffentlichungs-Contributors-Einträgen stehen halt unsere vollen Namen und man kann dann so eine Verknüpfung anlegen, dass halt der Robert in dem Transkript der Robert Krüger auf der Webseite ist und genauso für euch beide und für die Claudia. Diese Verknüpfung, die musste ich jetzt für, ich habe die für die letzten 5-6 Folgen mal von Hand angelegt. Dann tauchen halt wirklich die schicken Gravatare und so auf und dann ist das alles so durchconnected. Das ist jetzt für die letzten, ich sag mal 100 Folgen oder wie lange wir das schon machen, natürlich noch nicht automatisch passiert. Da werde ich mir irgendwie die nächsten Tage mal ein schlaues SQL-Skript überlegen, das mir dieses Klicken abnimmt und das für alle auf einen Schlag erledigt.
Okay. Ja, sehr gut. Auch wieder ein Schritt weiter im Podcast und also ich weiß jetzt nicht, wie relevant wir da sind, aber es gibt ja Podcasts, die noch wissenschaftlicher arbeiten als wir, wo es durchaus interessant ist, wenn dort solche Informationen besser durchsuchbar sind. Und wirklich irgendwie, ach, die haben doch da mal über dieses Thema so und so geredet, weiß nicht, hier impfen. Und dann kannst du dir das eben mal schnell durchlesen oder du kannst zu genau der Stelle springen, wo die Leute eben über die Themen reden, die dich genau interessieren. Und das macht es halt echt spannend, finde ich.
Ja, oder ganz, ganz einfacher Anwendungsfall. Kennst du das, wenn du einen neuen Podcast hörst mit 3 oder 4 Sprechern, alles Männer oder alles Frauen, egal, und du kannst die Stimmen nicht auseinanderhalten und du weißt nie, wer ist da wer?
Wer ist das?
Ja. Genau, das braucht teilweise 20 Folgen, bis man so ein präzises Gehör für die Stimmen hat, dass man weiß, wer ist wer.
Klingst du auch wie ich?
Ja, nicht einmal. Also ich denke mal, wenn man 10 oder 20 oder 100 Folgen später nochmal sich vergegenwärtigt, dass man bei diesem Podcast am Anfang dieses Problem hatte, dann kann man das gar nicht mehr glauben, weil dann hat man die Stimmen so präzise zugeordnet, dass man ja weiß, natürlich ist das da der Robert oder ist das da der Stefan. Aber am Anfang hatte man dieses Problem. Und allein dafür ist dieses Feature schon lustig, weil dann hörst du es einmal mit dem Webplayer und liest einfach mal mit. Und dann wird da immer genau der Name gehighlightet, der gerade spricht.
Man weiß
das. Allein das kann schon helfen wahrscheinlich.
Ja, total.
Weil die Leute sagen ja so selten ihren Namen. Die sagen dann immer am Anfang einmal hier, hallo, sowieso, hallo. Hier ist der sowieso. Ja. Und dann reden sie 2 Stunden und irgendwie, also ich hatte das bei ganz vielen Podcasts, wo ich lange gebraucht habe, um die auseinanderhalten zu können.
Mhm.
Bei Clean Electric habe ich das Problem heute noch. Also da höre ich die 4 Jungs und die sagen am Anfang immer ihre Namen, aber ich kriege das nicht auf die Kette. Wer da wer ist, also.
Mhm. Ja.
Ja.
Gut, jetzt bei uns mit hier, Maka und so.
Genau. Voll toll. Bis das jetzt wiederum einen Weg in die Podcast-Player auf den mobilen Geräten findet, muss die Hölle zufrieren und wir müssen Marco Arment irgendwie mal nach Deutschland einladen oder so. Und ihn mit dem Stock hauen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird es nicht bis ewig dauern, aber zumindest im Web geht das jetzt mal.
Mhm.
Da ist wirklich schade, dass diese Innovationen, wenn sie nicht aus Silicon Valley kommen, sondern wenn sie aus Deutschland sind, dann ist es einfach sehr, sehr schwer, irgendwie da einen Standard durchzudrücken. Das ist nahezu unmöglich einfach. Ja. Das Kapitelmarken ist bis in Overcast und in die amerikanischen Webplayer, Podcast-Player geschafft haben, ist schon ein kleines Wunder. Und bis wir das mit sowas wie dem Feature schaffen oder auch nur mit so einem Dienst wie Auphonic, wo ich manchmal so amerikanische Podcasts höre und mir denke, was macht ihr mit eurer Audioqualität? Und dann machen die lange Sendungen darüber, wie sie dann erzählen, wie sie aufnehmen und wie sie das Zeug nachbearbeiten und wie sie irgendwie N-1 Schaltung. Und ich denke mir so, Alter, nimm Ultraschall, nimm Auphonic, nimm Studio Link, dann hast du dann klingt deine Sendung nicht mehr so kacke.
Genau.
Das kapieren die Amis einfach nicht, weil sie es nicht kennen und weil wir es einfach nicht, trotz englischer Webseiten und so weiter und trotz Leuten, die da versuchen, die Kommunikation zu machen, ist nicht aus Amerika, kommt nicht an, dringt nicht durch.
Ja, gibt's nicht. Das ist echt ein bisschen schade, aber gut. ist es total famos, dass es das bei uns eben gibt. Also, dass hier ein Ralf Stockmann und Konsorten sich die Mühe machen, da eben so ein fantastisches Tool aufzusetzen.
Ja, und dass damit tatsächlich deutsche Podcasts in der Breite technisch einfach viel, viel weiter sind als die Podcasts im Rest der Welt. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Tja, gut. Damit machen wir Deckel drauf auf die Episode oder habt ihr noch Themen?
Ja, nee, ich habe dieses Spiel jetzt mal angespielt. Ich finde es doch gut.
Sehr schön.
Mit diesen sechs Ecken.
Erstaunlich.
Und was ist deine höchste Zahl bisher?
8.
Oh, schon mal nicht schlecht. Aber ich sag dir, dahinter wird's zäh. Meine höchste ist eine 11 und die 12 habe ich noch nicht hinbekommen.
Also ich habe das Ding noch nicht voll. Also es ist, vielleicht schaffe ich noch 9, aber viel mehr wird es wahrscheinlich nicht werden.
Ja, sehr gut. Also dann, liebe Hörer, spielt 12 Smith oder schreibt Kommentare, lasst euch impfen oder guckt andere Filme oder werdet Mafia-Pate. Irgendwas in der Richtung, wie es euch damit ergangen ist, dann bitte auf sneakpod.de in den Kommentaren abliefern und nächste Woche wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
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 Ah, Sisi.
Und der etwas größere Mafiosi, das ist Christoph Perner.
Das jetzt nicht wahr, oder?
Das nicht. Hallo? No! Ich mach mal einen Edit-Marker hier rein und ruf den Christoph nochmal an. Im Intro, das ist auch noch nicht passiert.
Nee, aber das Gute ist, er braucht einfach nur Hallo sagen. Ja. Und schon kann man es zusammenschneiden. Das ist easy.
Genau. Schneide ich ihn mal hier.
Ist auch geil, wir reden gerade darüber, wie wir das gelöst haben, als es verloren gegangen ist. Und in dem Augenblick geht es eine Minute, nicht immer, 30 Sekunden später geht es verloren.
Zack, ist wieder kaputt. Ja.
Jo.
Da bist du wieder.
Hä? Komisch. War letztes Mal ja auch so, gell? Dass ich dann immer mal rausflog.
Ja, aber die Verbindung war noch da. Also irgendwas stimmte nicht. Was lustig ist, wir haben es halt gemerkt, als ich dich vorgestellt habe. Und du nichts gesagt hast, deswegen kannst du...
Achso, ihr habt sogar tatsächlich angefangen.
Ja,
ja klar.
Okay.
Ach, du hast da schon relativ früh, ja, der Bob hat nämlich noch erzählt, oder wir haben noch
darüber gesprochen, wie es elegant zusammenschneidet.
Geklappt hat, genau.
Und dann Bob hat gesagt, ich schließe dann immer die Augen, ja, und das war's dann.
Genau. Nein. Ja, und ich habe den Satz dann noch so mit 2, 3 weiteren Sätzen zu Ende geredet, Dann war eine kurze Pause, niemand hat mehr was gesagt, dann hat Stefan anmoderiert und als es dann hieß, der etwas größere Mafiosi da drüben ist Christoph Perner, und dann haben wir beide so gewartet und da kam nichts und dann so, das kann doch jetzt nicht wahr sein.